Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit etwa 150 Jahren jagen Physiker der Natur des Lichts nach. Und trotzdem bleibt Licht etwas Unfassbares. Es ist physikalisch zwar exakt beschreibbar, verhält sich aber sonderbarerweise mal als Welle, mal als Teilchen. Und genau das macht Licht so einzigartig und attraktiv. Forscher, Physiker und Wissenschaftler nutzen diese Eigenschaften beispielsweise zur Erforschung der Natur. Darüber sprechen nun der Wissenschaftshistoriker und Einstein-Forscher Tilman Sauer und der Laserphysiker Thomas Feurer, beide von der Universität Bern. Sie sind zu Gast bei Christian Heuss.
Ich würde eigentlich gerne starten mit einem Zitat von Albert Einstein, der mal gesagt hat, heute glaubt jeder Lump, er wisse, was Licht ist, aber er täuscht sich. Thomas Feurer, wissen Sie, was Licht ist?
Ich glaube, ich bin einer der Lumpen, die wissen, was sich hinter Licht verbirgt. Und ich würde sagen, auch die Auswahl der Personen, die Sie heute hier eingeladen haben, zeigt eigentlich, dass es zwei Aspekte gibt. Ich glaube, es gibt einen philosophischen Aspekt, was Licht und bedeutet und was Licht für unser tägliches Leben für eine Bedeutung hat. Und es gibt den praktischen Aspekt, der so mehr durch mich vertreten ist, der mit Licht eigentlich täglich arbeitet. Ich jeden Tag früh, wenn wir ins Labor gehen, schalten wir Lichtquellen an, benutzen diese Lichtquellen, um unsere tägliche Forschung durchzuführen. In dem Sinne, glaube ich, kann ich den praktischen Aspekt beschreiben und auf dieser Seite würde ich sagen, ja, verstehe ich, was Licht ist. Licht ist für mich ein Quantenobjekt, ich sag's mal ganz neutral.
Ich glaube, wir kommen gerade auf das. Mhm. Ich würde gerne zuerst die Frage auch an Tilman Sauer richten. Verstehen Sie, was Licht ist?
Ich bin vielleicht etwas weniger selbstbewusst in dieser Frage als der Kollege Feurer. Die Perspektive, die ich vielleicht eher habe, ist die auf die Entwicklung dessen, was wir für Theorien haben des Lichtes, die sich über die Zeit geändert haben. Und da verstehen wir vielleicht, wie sich Theorien entwickeln und warum wir bestimmte Vorstellungen jetzt haben und später früher andere hatten. Von dieser Perspektive aus haben wir ein gewisses Verständnis des Phänomens oder unserer Begriffe von Licht. Insofern würde ich dem zustimmen. Aber wir haben immer auch eine historische Perspektive, die mit Einstein angesprochen wurde, mit dem Zitat, dass aus der Frage, was man jetzt theoretisch unter Licht versteht, hängt auch immer die Frage, was man überhaupt theoretisch verstehen kann. Und da sind wir, glaube ich, immer noch, sodass es immer noch mehr zu verstehen gibt.
Ich habe heute Morgen beim Morgenessen meinen 5-jährigen Sohn gefragt, du, was ist eigentlich Licht? Und dann sagt er, ja, das ist ja klar, das ist eine Lampe. Und Sie haben das jetzt eigentlich letztlich gerade vorhin wieder ein bisschen bestätigt, Herr Feurer, nämlich Licht, das braucht eine Quelle. Im einfachsten Fall sowas wie eine Lampe. Kann man Licht über eben diese Quelle definieren oder was ist Licht?
Also Licht für mich ist ein Quantenobjekt, was den Gesetzen der Quantenmechanik bzw. der Quantenelektrodynamik gehorcht.
Das ist schon extrem abstrakt.
Das ist extrem abstrakt und wir Physiker brauchen eigentlich immer, wenn ich meiner Tochter erklären möchte, was Licht ist oder meiner Frau oder meiner Oma oder meinen Studenten gleichermaßen, ich brauche immer oder ich versuche immer Bilder aus dem täglichen Leben zu benutzen, um diese Eigenschaften von Licht irgendwie verstehbar zu machen.
Können Sie uns ein solches Bild zimmern?
Und ein solches Bild für Licht würde ich sagen, ich glaube, jeder kennt diesen Begriff Welle-Teilchen-Dualismus und ich versuche das meinen Schülern, wenn ich denn Schüler im Auditorium sitzen habe, immer so zu erklären, sie müssen sich vorstellen, dass wir leben in einer zweidimensionalen Welt und sie können Menschen entweder von hinten oder vorne sehen. Und in diesem Sinne gibt's für die Leute, die dies in dieser Welt leben, einen Vordermensch und einen Hintermensch.
Eine Hinterseite, die sich als Teilchen äußert und genau. Eine Vorderseite, die eher eine Welle ist.
So kann man das verstehen.
Das ist das, was Sie unter Dualismus verstehen.
Genau. Und jetzt kommt einer und sagt, aha, ich kann das, was ich aus der Interaktion mit den Menschen lerne, kann ich eigentlich weder verstehen, wenn ich nur die Vorderseite des Menschen oder nur die Hinterseite des Menschen betrachte. Und deswegen muss ich ein Konstrukt schaffen, was beides beinhaltet. Und das ist dann der dreidimensionale Mensch. Und jetzt hängt es eben davon ab, ob man ihn von vorne anschaut oder ob man ihn von hinten auf der Straße laufen sieht. Und so ein bisschen ist für mich der Begriff des Lichtes auch geprägt. Es gibt ein abstraktes Objekt und dieses abstrakte Objekt bekommt für mich erst Gesichter, wenn ich versuche, bestimmte Experimente oder bestimmte Gegebenheiten in der Natur zu erklären.
Jetzt dieses Bild von Herrn Feurer, das ist so eine moderne Ansicht, wie ein Physiker, ein moderner Physiker Licht versteht. Da steckt ja eigentlich ganz viel Wissenschaftsgeschichte dahinter, wie sich dieses Bild geprägt hat.
Ganz genau, da würde ich das Problem der Welle-Teilchen-Auffassung und warum man das überhaupt als Problem sieht und warum man das Lichtquantum heutzutage so als ein Doppelwesen sieht. Das ist ja etwas, was sich historisch ergeben hat. Und wo man sieht, wie so ein Begriff wie der des Lichtquantums eingebettet ist in einen größeren theoretischen Rahmen oder vielleicht sogar in mehrere theoretische Rahmen, die für sich jeweils eine gewisse Kohärenz haben, Abgeschlossenheit haben und wo das Lichtquantum so etwas ist, was eine Brücke bildet. Mhm. Also als Welle ist das Licht etwas, was wir vielleicht auffassen als etwas, was Maxwell'scher elektromagnetischer Lichttheorie genügt und dort Welleneigenschaften hat, jedenfalls ist das historisch so, während es als Lichtquantum, als Energiequantum, als Teilchen etwas ist, was aus anderen theoretischen Entwicklungen und Zusammenhängen sich ergibt, der Quantenmechanik, wie wir sie dann im Anfang des Jahrhunderts entwickeln sehen.
Wenn wir das noch ein bisschen auseinandernehmen, wenn wir den Blick, sagen wir 200 Jahre zurückrichten oder 150 Jahre irgendwie sowas zurückrichten, also 19. Jahrhundert, was war da die Auffassung, was Licht ist?
Also es gab natürlich immer verschiedene konkurrierende Vorstellungen, aber gehen wir in die Mitte des 19. Jahrhunderts etwa oder etwas später zur Zeit Maxwells. Die große Leistung Maxwells bestand ja darin, zu zeigen, dass das Licht ein Ausdruck der elektromagnetischen Welle ist und seinen berühmten Gleichungen gehorcht. Und insofern war Licht konzeptualisiert als ein Wellenphänomen, als das Phänomen der schwingenden elektrischen magnetischen Felder. Und das war eine sehr erfolgreiche Theorie, die eigentlich von allen Physikern akzeptiert wurde und nicht in Frage gestellt wurde. Und nach der breitet sich das Licht kontinuierlich durch den gesamten Raum aus und erfüllt den ganzen Raum. Und es gibt keine Diskontinuität.
Und wenn man Licht im Sinne von Maxwell versteht, dann ist es auch irgendwie ein kleines Fenster in dieser Masse von elektromagnetischen Wellen, die von Radiowellen bis über, ich weiß nicht, Ultraschall und UV, alles also auch der nicht sichtbare Bereich hinweggeht.
Das ist auch eine große Leistung Maxwells, der Maxwell'schen Theorie, dieses gezeigt zu haben, wie das in einer kohärenten Theorie zu verstehen ist, dass das Licht selbst nur ein Ausdruck des gesamten elektromagnetischen Spektrums ist. Und ich nehme an, wenn Herr Feurer vom Lichtquantum redet, dann redet er nicht unbedingt nur von den Lichtquanten zwischen 400 und 800 Nanometer oder so etwas, die wir sehen können, sondern beliebig Röntgen, Kurzwellen, Mikrowellen, irgendwelche elektromagnetischen Quanten beliebiger Frequenz, wenn ich
das ist richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass die Lichtquanten aus dem sichtbaren Spektralbereich für uns Menschen eine ganz besondere Bedeutung haben. Also es ist richtig, es gibt Lichtquanten in Anführungszeichen von Gammastrahlung bis Radiofrequenzen und weiter, aber der sichtbare Spektralbereich, dieser Anteil von dem elektromagnetischen Spektrum ist für uns Menschen von ganz besonderer Bedeutung.
Aber nur für uns, nicht aus physikalischer Sicht.
Das ist richtig, nur für uns.
Wenn man diese Maxwell'sche Idee, dass Licht eine Welle ist, nimmt, Mitte des 19. Jahrhunderts, was hatte das damals für eine praktische Bedeutung, dass man Licht so irgendwie plötzlich verstanden hat?
Das ist natürlich zu sehen im Kontext der Entwicklung einer Theorie der Elektrizität und auch der Möglichkeiten, elektrische Phänomene handhaben zu können. Leitungsphänomene, später dann Telegrafie,
Magnetismus
werden immer besser verstanden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und Maxwell ist dann so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Theorie, die das ganze Wissen in einen kohärenten theoretischen Rahmen zusammenfasst. Und dann spektakulär würde man vielleicht sagen können, bestätigt wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Entdeckung der Existenz elektromagnetischer Wellen durch Hertz, was natürlich die Grundlage ist dafür, dass wir überhaupt auch Radio hören können heute und alle möglichen technologischen Errungenschaften. Das war natürlich eine empirische, experimentelle Bestätigung der Maxwell'schen Theorie, der Wellentheorie des Lichtes, verstanden als elektromagnetische Strahlung.
Wenn man was naturwissenschaftlich verstanden hat, also jetzt die Wellennatur des Lichts, das ist eine relativ einfache Erklärung, wie Licht funktioniert, warum braucht's dann oder braucht es dann plötzlich noch eine weitere Erklärung, die dann letztlich durch Einstein und andere Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebracht wurde, dass da noch eine ganz andere Form des Lichts da ist?
Ich glaube, das liegt im Wesentlichen im Genie der Wissenschaften. Es gibt die Fraktion der Wissenschaftler, die versuchen, eine bestehende Theorie zu bestätigen durch alle möglichen Experimente, die sie sich ausdenken. Das bezieht sich auf das, was Sie sagen. Also Experimente von Heinrich Hertz, die durchgeführt wurden, um die Existenz der elektromagnetischen Wellen beziehungsweise des dielektrischen Verschiebungsstroms zu verifizieren. Und dann gibt's aber immer noch eine Klasse von genialen Wissenschaftlern, die schauen darüber hinaus und versuchen eben Experimente zu machen, nicht unbedingt angetrieben durch bestehende Theorien, sondern angetrieben durch ihre eigene Faszination, durch ihr eigenes Vorstellungsvermögen. Und dann kommen manchmal Experimente raus, die sich eben nicht durch bestehende Theorien erklären lassen. Und der berühmte Fotoeffekt war so ein Experiment. Ein Experiment, was sich nicht in keinster Weise, sogar für den Laien verständlich, nicht durch die Welleneigenschaft des Lichts erklären lässt.
Mit diesem Experiment des Fotoeffekts konnte zum ersten Mal das Licht als Teilchen verstanden werden.
Ja. Es musste ein Teilchen sein, was bestimmte Eigenschaften besitzt, die nicht durch eine Welle mit einer Welle kompatibel sind.
Diese Idee, dass Licht eben auch eine Teilchennatur hat, ist die damals auf große Begeisterung gestoßen in der Physikergemeinde, weil sie vielleicht ganz vieles plötzlich erklärt hat? Oder gab es da gewisse Widerstände, wie es immer gibt, wenn man irgendwie was Neues einführt, ein neues Konzept?
Also von den drei Arbeiten, die berühmten 1905er Arbeiten Einsteins aus seinem Wunderjahr, die Branchebewegung, die Relativitätstheorie und die Lichtquantenhypothese, ist die Arbeit über die Lichtquantenhypothese diejenige, die am meisten Widerstand zunächst erfahren hat von seinen Kollegen, wo es den Kollegen am schwersten fiel, das zu akzeptieren. Die ganze Entwicklung der Quantenmechanik oder die Entstehung der Quantentheorie in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war ja eine Theorieentwicklung, die eine sehr tiefgreifende Begriffsumbildung mit sich brachte, was in dieser Lichtquantenhypothese sich ausdrückt. Noch bis weit in 10er Jahre gedauert, bis die Lichtquantenhypothese so weit experimentell bestätigt wurde, dass eben auch Skeptiker dem zugestimmt haben, dass das eine Theorie mit berechtigtem Geltungsanspruch ist. Und dafür hat er dann erst Anfang der 20er Jahre den Nobelpreis auch bekommen dann.
Alles, was Sie bis jetzt beschrieben haben, ist ja eben ziemlich abstrakte physikalische Konzepte. Das Teilchenmodell, wie schnell gab es da auch Anwendungen dafür, die man technologisch ausnutzen konnte?
Anwendungen, die den Teilchenaspekt vom Licht ausnutzen, die haben relativ lange gedauert. Da musste erstmal in der Festkörperphysik zum Beispiel der Halbleiter technologisch fassbar werden. Dort mussten so Sachen wie Leuchtdioden, Fotozellen, all diese Dinge mussten erstmal entwickelt werden. Und diese Dinge nutzen den Teilchencharakter des Lichts, wenn man so möchte. Implizit ist natürlich in jedem Experiment, was ein Physiker mit Licht durchführt, der Teilchencharakter vorhanden. Die Frage ist nur, ob man ihn jetzt direkt sehen kann oder ob man eben ihn nur indirekt sehen kann.
Für Sie als Physiker, der täglich mit Licht zu tun hat, denken Sie Licht als Welle oder denken Sie als Teilchen oder als beides? Haben Sie zwei Herzen in Ihrer Brust?
Nein, ich habe ein Herz und mein einziges Herz in dieser Beziehung schlägt für das Quantenobjekt. Ich sage ganz bewusst nicht Quantenteilchen, weil das eigentlich schon wieder was impliziert, was es gar nicht sein sollte, sondern ich sage ganz bewusst ein Quantenobjekt. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ich benutze die beiden Bilder, um Erklärungen für Studenten, für Experimente, für den Laien oder sonst irgendjemand zu finden, um gewisse Sachen zu erklären. Aber für mich ist sehr verinnerlicht dieses abstrakte Objekt, Quantenobjekt.
Das ist Wissenschaft im Gespräch auf DRS2 und DRS4 News. Wir sprechen über die Natur des Lichts und jetzt dann auch, was man mit Licht heute alles in der Forschung effektiv erleuchten kann und durchleuchten kann. Zu Gast ist der Wissenschaftshistoriker Tilman Sauer und der Laserphysiker Thomas Feurer. Reden wir doch einen Moment über, wie Licht heute eben auch in der Forschung angewendet wird. Sie sind jemand, Herr Feurer, der auch selber Lasersysteme entwickelt für ganz spezielle Zwecke. Vielleicht beginnen wir damit mal auch zu erklären, was ist eigentlich überhaupt ein Laser? Eine Art Lichtkanone haben die meisten Leute ja wahrscheinlich irgendwie im Kopf, aber was ist ein Laser?
Also generell ist es so, dass wir, glaube ich, die Arbeit mit Licht in drei Gebiete aufteilen können. Wir können sagen, es gibt ein Gebiet, das beschäftigt sich damit, Licht in den verschiedensten Formen herzustellen. Heutzutage möchten wir das natürlich möglichst effizient machen. Ein zweites Gebiet beschäftigt sich damit, Licht für bestimmte Dinge einzusetzen. Das kann ganz praktische Aspekte haben, wie Löcher bohren in Bleche oder Holz oder was auch immer. Oder es kann wissenschaftliche Aspekte haben, dass man Licht benutzt, um gewisse Dinge über die Natur zu lernen. Und das dritte Gebiet, würde ich sagen, ist ein Gebiet, wo man sich einen Kopf darüber zerbricht, wie kann ich denn Licht möglichst genau detektieren, messen und die Information, die es in sich trägt, rauslesen. Sie sprechen das erste Gebiet an, das sind die Lichtquellen. Und Lichtquellen, wissen Sie, es gibt eine unglaublich große Zahl von künstlichen Lichtquellen, die der Mensch erst schaffen konnte, nachdem er zum Beispiel verstanden hat, dass Licht auch Teilchen sein können.
Die Glühbirne, die hat man schon vorher gewusst.
Die Glühbirne hat man schon vorher gewusst. Die Glühbirne ist eigentlich nichts anderes als ein Lagerfeuer, betrieben mit elektrischem Strom, wenn man okay. so will. Aber die LED, der Festkörperlaser, der sich in jedem CD-Player, jedem DVD-Player findet, all diese Objekte sind eigentlich erst in den letzten 50 Jahren entstanden. Und ein Laser ist eine ganz besondere Quelle, weil er anders als jede Glühbirne, die das Licht praktisch gleichmäßig mehr oder weniger im Raum verteilt, ist ein Laser in der Lage, Klone herzustellen von Lichtteilchen, wenn man so will, und diese Klone,
also identische Lichtteile,
identische Lichtteilchen herzustellen und diese Klone in großer Zahl herzustellen und alle in die gleiche Richtung zu senden. Das ist eigentlich die Haupteigenschaft eines Lasers. Und diese Zahl der Klone, die kann so groß sein, dass Sie kennen das vielleicht aus den 80er Jahren noch, wo Star Wars und all diese Dinge aktuell waren, dass man tatsächlich also mit Licht Materialien bearbeiten kann. Man kann heute mit Laserstrahlen 2 Zentimeter Stahlbleche durchschneiden und das geht wie Butter.
Also es ist, weil die Energie so gebündelt ist ja. in diesen Lichtpaketen ja. praktisch, dass man eben solche Materialien bearbeiten ja, kann.
Genau.
Die Entstehung dieser Technologien, kann man das irgendwie historisch ein bisschen einordnen?
Na, die theoretische Grundlage für die Laserphysik kommt natürlich auch von Einstein. Mhm. Das geht zurück auf eine Arbeit aus den 10er Jahren steht in demselben Zusammenhang. Ich habe das vorhin nicht ausführen können. Die Grundlage für Einsteins Einführung des Lichtquantenbegriffs war ja eine Analyse des Lichts von strahlenden schwarzen, sogenannten schwarzen Körpern, wie man sie auch im Sonnenspektrum oder in Öfen findet. Und die Erklärung dieses Spektrums eines solchen schwarzen Körpers ist der erste Moment gewesen, an dem sich Lichtquanten gezeigt haben, wo Planck den Begriff das erste Mal eingeführt hat. Und die auch 1905 der Kern seiner Arbeit war, um den Lichtquantenbegriff einzuführen. Und etwas später dann, in den 10er Jahren, hat ihn nicht losgelassen, deswegen auch 50 Jahre später noch. Das haben wir noch nicht verstanden, das Lichtquantenbegriff. Hat es also durch die ganze intellektuelle Karriere Einsteins hat es ihn beschäftigt. Und so eben auch dann in den 10er Jahren ein weiterer Versuch, diese Schwarzkörperstrahlung des Spektrums herzuleiten. Und in dieser Herleitung hat er eben Begriffe eingeführt. Diese theoretische Voraussetzung geht auf Einstein zurück, ist aber erst, wie Herr Feurer sagte, erst in den 50er, 60er Jahren mit dem ersten Laser oder so etwas ausgenutzt
worden. Also da braucht es andere Technologien dazu, Materialverständnis, damit man das Theoretische, was bereits genau. in den 20er und 30er Jahren genau. zusammengekommen ist, dann auch praktisch umsetzen konnte. Herr Feurer, Sie haben erwähnt, man könne eben mit Licht auch Dinge sichtbar machen, logischerweise, aber auch eben zum Beispiel biologische Strukturen, das haben Sie mir im Vorgespräch erklärt, mit Laserlicht irgendwie sichtbar machen. Erzählen Sie doch mal, wie Sie Laserquellen bei sich im Labor einsetzen.
Auch da wieder muss man, glaube ich, zwei verschiedene Aspekte unterscheiden. Es gibt einmal ein ganzes Gebiet, was sich mit bildgebenden Verfahren beschäftigt. Dort spielt die Natur des Lichts eigentlich gar keine so große Rolle.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich kann Sie mit einer Glühbirne beleuchten und mit einer CCD-Kamera ein Bild von Ihnen machen. Das funktioniert mit einer Glühbirne, das funktioniert mit Sonnenlicht, das funktioniert mit Laserstrahlung. Es funktioniert fast mit allen Lichtquellen, kann ich ein Bild von Ihnen aufnehmen. Mhm. Also dort steckt die Information eigentlich in dem Bild selber. Mhm. Aber die Natur der Photonen spielt für das bildgebende Verfahren kaum oder nur wenig Rolle. Es gibt eine ganze andere Klasse von Informationsextrahieren aus den Photonen und die beschäftigen sich mit der Natur der Photonen selber. Ein Photon hat drei Kenngrößen, wenn man so möchte. Ein Photon hat eine Farbe, es hat eine Richtung, in die es fliegt und es hat eine Polarisation. Und diese drei Größen kann ein Prozess verändern. Ein Photon, was von der Sonne kommt, kann gegen ein Luftmolekül stoßen und seine Polarisation verändern. Es kann seine Farbe verändern. Es kann seine Richtung verändern. Ein Spiegel zum Beispiel ändert die Richtung eines Photons. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, wie das Photon vorher war und nachher aussieht, und ich weiß, dass es seine Farbe geändert hat, dann kann ich was über den Prozess lernen, der dafür verantwortlich ist, dass sich die Farbe verändert
hat. Also über den Spiegel beispielsweise.
Über den Spiegel beispielsweise. Und das ist das, was wir in der Wissenschaft eigentlich bei uns hauptsächlich ausnutzen. Wir schauen uns die Photonen, die Eigenschaften der Photonen vorher an und nachher. Und aus der Veränderung von vorher zu nachher lernen wir was über die Objekte, die wir studieren wollen.
Was für Objekte studieren Sie denn?
Wir studieren eigentlich hauptsächlich die Dynamik von fundamentalen Bausteinen in der Natur. Das können zum Beispiel sein einfache Moleküle in der Chemie. Es können Biomoleküle in einer Pflanze sein. Es können Biomoleküle, die Sie im Blut finden, sein. Und dort versuchen wir mit Licht rauszufinden, wenn zum Beispiel ein Biomolekül ein Photon Sonnenlicht absorbiert, wie schnell und auf welchen Wegen wird diese Lichtenergie in Zucker umgesetzt oder in was anderes, was eine Pflanze für ihr Leben brauchen kann. Und diese Dynamik passiert sehr schnell und da muss man ganz spezielle Verfahren mit Licht entwickeln, um praktisch Filme von diesen Prozessen machen zu können.
Warum eignet sich Licht besonders gut für diese Art Untersuchungen? Man nimmt nicht andere Teilchen oder andere Strahlung, andere Wellen, aus einem anderen Bereich des elektromagnetischen Spektrums beispielsweise.
Also wir sind natürlich darauf angewiesen, dass das Teilchen oder das Quantenteilchen, was wir benutzen möchten, um ein Bild zu generieren, mit dem System auch tatsächlich in Wechselwirkung trifft. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, Quantenteilchen auf einen Spiegel zu schicken, die einfach durch den Spiegel durchrasen. Dann würden wir nie sehen, dass es dort den Spiegel gibt. Also wir müssen diese Information versuchen herauszuholen mit Teilchen, die mit dem System tatsächlich wechselwirken, und zwar mit dem Teil, den wir sehen wollen. Und dort ist Licht eben das am geeignetsten, das Teilchen, was oder die der Teil aus dem elektromagnetischen Spektrum, der am besten für diese Aufgabe geeignet ist.
Entwickeln Sie Technologien, die solche Untersuchungen machen können? Ja. Oder machen Sie die Untersuchungen dann auch selber? Oder geht das in einer gewissen Zusammenarbeit mit, ich weiß nicht, Biologen, wenn Sie jetzt von Pflanzenmolekülen sprechen, die man untersuchen will? Oder wie geht diese Interaktion?
Also natürlich ist es, glaube ich, überall in der Naturwissenschaft so, dass die technologische Entwicklung von Geräten auf der einen Seite und die wissenschaftlichen Untersuchungen auf der anderen Seite, dass die immer ganz eng miteinander verzahnt sind. Nur wenn Sie auf der technologischen Seite schöne neue Geräte entwickeln können, dann können sie auf der wissenschaftlichen Seite sich mithilfe dieser Geräte dran machen, bestimmte Probleme in der Natur zu lösen. Wenn sie diese Geräte nicht haben, ist es völlig sinnlos, zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Also die beiden Sachen sind sehr eng miteinander verzahnt und deswegen ist eigentlich fast jede Gruppe in der Naturwissenschaft auf der einen Seite an gewissen technologischen Verbesserungen, Neuentwicklungen interessiert und auf der anderen Seite aber versuchen sie dann diese neuen Entwicklungen natürlich gezielt dazu einzusetzen, um bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen zu lösen, an denen sie selber interessiert sind. Also es ist ganz eng miteinander verzahnt, würde ich sagen.
Tilman Saurer, Sie nicken.
Ja, ich kann dem auch, glaube ich, aus historischer Perspektive nur zustimmen. Es ist, glaube ich, in der Geschichte der neueren Naturwissenschaften, also mindestens der letzten 200, 300, 400 Jahre, seit der Neuzeit, seit die Experimente tatsächlich eine wichtige Rolle spielen in der Wissenschaftsentwicklung, immer so gewesen, dass es diese Wechselwirkung gegeben hat zwischen Technologieentwicklung und dem Erfahrungssammeln im Umgang mit diesen Technologien und dem theoretischen Verständnis dessen, was da vor sich geht und der Entwicklung neuer theoretischer Begriffe. Das ist, glaube ich, nicht nur heute so, sondern das ist schon seit Beginn der Neuzeit so.
Historiker, der sich eben die Physikgeschichte auch anschaut, inwieweit lernt die moderne Physik von dem, was Sie vielleicht aus Archiven und aus früheren Publikationen wieder hervorgraben und Zusammenhänge herstellen, die vielleicht vor 100 Jahren eigentlich entstanden sind?
Was man lernt, glaube ich, aus der Geschichte der Physik oder der Geschichte der Wissenschaft, ist ein besseres Verständnis für Theoriebildung überhaupt. Also was es eigentlich heißt, dass sich Theorien entwickeln, wie sich Theorien rechtfertigen lassen, auf welchen Prozessen Einsichten beruhen. Die Erfahrung mit den Experimenten, die muss man im Labor machen. Da hilft, glaube ich, da helfen die Historiker Herrn Folger nicht. Wir können im Gespräch bleiben, zum Beispiel darüber Wissenschaft verständlich zu machen oder auch über theoretische Interpretationen zu sprechen und deren Einbettung und so etwas, eine historische Perspektive dazu entwickeln. Aber das Voranschreiten der Physik, das passiert in den Laboratorien, die Herr Feurer zusammenbaut.
Wir setzen hier einen Punkt in diesem Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Licht war unser Thema heute in Wissenschaft im Gespräch mit meinen beiden Gästen, dem Wissenschaftshistoriker und Einstein-Forscher Tilman Saurer und Thomas Feurer, Professor an der Abteilung Laserphysik der Universität Bern. Mein Name ist Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.